Da seid. Ist heute wieder relativ voll, das ist schön. Und ich möchte zum Anfang noch ganz gerne beten, bevor wir dann einsteigen. Herr, ich möchte dir Danke sagen, dass wir die Möglichkeit haben dürfen, hier am Freitagabend zusammenzusitzen und nicht irgendwas zu machen, sondern in dein Wort hineinzuschauen und zu sehen, was du heute sagen möchtest. Und ich bete darum, dass du uns offene Herzen gibst und dass dein Wort auch wirklich in unsere Herzen hinein dringt und uns verändert, dass diese Worte nicht einfach wieder verschwinden nach dem Amen, sondern dass sie unser Leben verändern. Herr, wir selber können uns nicht verändern, das kannst nur du. Sei du uns gnädig. Amen. Ja, Steff, seine Einleitung passt heute tatsächlich ziemlich gut. Kann ich vielleicht immer wieder mal einbauen in das Thema. Vor einiger Zeit, das ist wirklich schon eine ganze Weile her, da wurde ich auf der Arbeit ins Büro gerufen, ins Büro der Geschäftsleitung. Und dachte ich mir so, oh, was ist jetzt los? Und dann komme ich da rein und dann wurde mir ein neuer Job angeboten. Und zwar einer als Abteilungsleiter. Und ich dachte mir so, wow, voll gut. Ich dachte mir so, hey, das passt perfekt. Denn ein paar Jahre davor habe ich noch die Ausbildung gemacht oder halt die Weiterbildung als Industriemeister und somit hätte ich diesen Job einfach auch annehmen können, das hätte perfekt gepasst. Ich hatte die Qualifikation und es sah eigentlich alles ziemlich gut aus und dachte mir, hey, cool. Und ich habe ehrlich gesagt auch immer wieder auf so eine Gelegenheit gewartet, macht ja auch Sinn, ich mache diese Fortbildung und dann möchte ich ja auch so einen Job haben und dann war ich total froh, dass die mich gefragt haben. Ich dachte mir, hey, super. Dann wurde mir gesagt, hey, dann gehst du jetzt erstmal zu dem aktuellen Abteilungsleiter und dann verbringst du den Tag mit dem. Und dann guckst du dir alles an und dann zeigt er dir, was deine Aufgaben wären. Der zeigt dir alles, damit du einfach so einen Gesamtüberblick bekommst. Und dann, wenn du dir vielleicht ein, zwei Tage darüber Gedanken gemacht hast, dann kannst du einfach wieder zu uns kommen und dann gibst du uns Bescheid, wie du dich entscheidest. Und dann dachte ich mir, okay, super, dann gehe ich halt raus. Mache mir so Gedanken, na gut, dann gehe ich zu diesem Abteilungsleiter. Und während ich darüber laufe, denke ich mir so, endlich ist es soweit. Das ist meine Chance. Endlich, darauf habe ich schon auch gewartet. Endlich bekomme ich mehr Verantwortung. Endlich bekomme ich mehr Ansehen. Und endlich bekomme ich auch mehr Geld. Und dann gehe ich so rüber zu diesem Abteilungsleiter und innerlich total happy. Hat er mich den ganzen Tag mitgenommen. Und dann gehen wir so durch und er zeigt mir alles, was auf mich so zukommen würde. Und dann sagt er mir, das ist wichtig, das wird auf dich zukommen. Und was ich eigentlich auch sehr cool fand, und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar, er war ganz ehrlich. Und er hat auch gesagt, du, also, dass du es auch weißt, da gibt es noch andere Arbeiten, die kommen auch auf dich zu, so am Wochenende immer wieder mal. Dann wird auch so eine App installiert auf deinem Handy. Und wenn halt dann die Maschine steht oder eine ganze Anlage steht, dann bekommst du eine Nachricht, dann musst du halt auch herkommen und musst das halt in Ordnung bringen. Und dann sagt das ja auch, in deiner Freizeit gibt es halt auch gewisse Aufgaben, die musst du nebenbei auch machen. Und dann dachte ich mir so, okay, interessant. Und er hat tatsächlich nichts schön geredet. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar, sondern er hat mir einfach gesagt, wie es halt ist. Und dann bin ich am Ende des Tages nach Hause gegangen mit so einem Kopf und ich dachte mir so, boah, was soll ich denn jetzt machen? Das ist echt nicht einfach. Aber eine Sache ist mir recht früh aufgefallen, als ich mit dem Abteilungsleiter so rumgelaufen bin. Wenn ich diesen Job übernehme und wenn ich damit einsteige, dann wird es mich komplett einnehmen. Das war mir schon klar. Und es wird mich nicht nur während der Arbeit einnehmen, gut, das wäre auch mein Job, aber dann ist es okay, aber es wird mich auch in meiner Freizeit einnehmen. Und es wird mich auch in meinem Urlaub eventuell einnehmen. Und dann habe ich diese Sache eigentlich so vor Gott ausgebreitet, bin ins Gebet gegangen und gesagt, Gott, das ist es. Ja, was soll ich machen? Und dann habe ich gedacht, so, okay, ich muss jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen. Und ehrlich gesagt, hätte ich ganz gerne die zwei Steine gehabt, die Edu letztes Mal hier hatte. Ich habe mir aufgeschrieben, Urim und Thummim, die ich gerne geworfen hätte und dann gesagt hätte, Gott, was ist denn jetzt? Ja oder nein? Und ich dachte mir so, ja, was soll ich machen? Keine Ahnung. Ich habe Gott gefragt, was ist jetzt richtig? Und da habe ich darüber gebetet und nachgedacht. Aber dieser eine Gedanke, der ist immer wieder aufs Neue durchgebrochen. Und der lag ganz schwer auf mir. dadurch, dass mich dieser Job einfach so sehr einnehmen würde, wäre es eigentlich eine direkte Konkurrenz zu meinem geistlichen Leben. Und ich war mir nicht ganz sicher, wenn ich diesen Job übernehme, kann ich dann überhaupt noch in der Jugend mitarbeiten? Bin ich da noch ganz bei der Sache oder bin ich da noch so halbherzig dabei? Wenn ich diesen Job übernehme, dann kann es sein, dass ich nicht mehr richtig am Gemeindeleben teilnehmen kann. Bei gewissen Aktionen kann ich nicht dabei sein am Wochenende. Vielleicht muss ich immer wieder auf der Arbeit auftauchen. Dann wusste ich auch nicht, ja, was soll ich jetzt machen? Und früher oder später würde es auch mein ganzes geistliches Leben beeinflussen. Und dann dachte ich mir so, hey, das sind die Kosten, die der Job mit sich bringt. Und dann habe ich mir, ich glaube, zwei Tage Gedanken darüber gemacht. Dann bin ich ins Büro der Geschäftsleitung gegangen, habe mich für diesen Job bedankt und habe aber abgesagt. Und dann gehe ich raus und innerlich zutiefst zufrieden, weil ich wusste, Michi, das war richtig. Es war vollkommen richtig, was du gemacht hast. Und auf der anderen Seite war da eine riesen Enttäuschung da. Weil ich mir dachte, hey, da war die Möglichkeit. Da war sie und du hättest nur zugreifen müssen, du hast nicht gemacht. Wisst ihr, was so interessant ist? Ich habe mich nicht um diesen Job bemüht. Ich habe nicht mal darauf hingearbeitet. Der wurde mir eigentlich auf dem Silbertablett serviert. Wie, Michi, willst du ihn? Und es war hart und ich habe gemerkt, so, ich kann ihn nicht nehmen. Und ich glaube, jeder von uns kommt in seinem Leben immer wieder genau in solche Situationen, da bietet sich diese eine Möglichkeit an. Das, was du dir schon so lange gewünscht hast, das, worauf du hingelernt hast oder wo du darauf hingearbeitet hast, das kann endlich wahr werden. Stell dir vor, das, was du immer wolltest, kann wahr werden. Und am Ende musst du nur zugreifen. Ähnlich wie bei Steff, da war die Möglichkeit und er musste nur zugreifen. Mein Thema heute heißt zwischen Möglichkeit und Gehorsam. Und wir gehen heute durch zwei Kapitel in 1. Samuel, das ist Kapitel 24 und 26. Und das Gute an den Kapiteln ist, die sind uns recht bekannt, vielleicht seht ihr das auch schon. Hier einmal in der Höhle, ich glaube, das sagt den meisten schon was. Aus Kapitel 24 und 26 sind recht ähnlich. Und ich werde nicht auf alles eingehen, das ist viel zu viel. Aber ich möchte hier eine Sache ganz stark herausnehmen und auch hervorheben. Denn beide Kapitel beschreiben uns eine Situation aus Davids Leben, wo er entscheiden muss zwischen Möglichkeit und Gehorsam. Und die wollen wir uns heute ansehen. Mein erster Punkt ist die lang ersehnte Chance. Und ich möchte euch so ein bisschen auf dieses Kapitel vorbereiten und darum möchte ich ganz kurz auch auf diesen Werdegang von David eingehen. Wir haben so viel von David gehört und vielleicht ist auch schon wieder vieles vergessen, aber ich glaube, das ist ziemlich gut, wenn wir uns darüber nochmal Gedanken machen. Wer ist David? Und nochmal einfach, ich möchte nochmal von unten so ein bisschen anfangen. David ist der jüngste von seinen Geschwistern und er darf die Drecksarbeit machen. Ey, das ist bei den Schafen. Seine Brüder machen wahrscheinlich die coolen Sachen, aber er ist halt bei den Schafen, muss auf sie aufpassen. Aber Gott hat ganz andere Pläne mit David. David wird schon in frühem Alter zum König gesalbt. Anfangs eigentlich nur mit Worten wird es ihm gesagt und dann kommt halt Öl auf seinen Kopf und dann wird er halt gesalbt. Und danach passiert erstmal gar nichts. Er geht zurück zu den Schafen. Auch nicht so cool. Aber erst dann, als er Goliath besiegt, ändert sich sein Leben. Und zwar, nachdem er Goliath besiegt hat, bekommt er viel mehr mit Saul zu tun. Er kommt in die Nähe vom König und er ist bei ihm und macht Musik für ihn. Und Saul, der schätzt David total. David ist für ihn so ein richtiger Glücksgriff. Weil egal, wo das Saul den David hinschickt, da gewinnt er. Der schickt den David immer wieder in verschiedene Kriege und David geht immer siegreich hervor. Und Saul schätzt David deswegen sehr. Und David merkt auch, ja, für mich geht es in eine gute Richtung. Und dann passiert etwas, was wahrscheinlich keiner für möglich gehalten hätte. Er darf Sauls Tochter heiraten. Das ist wirklich schon super interessant. Er heiratet in die königliche Familie ein. Vom Hirten zum Schwiegersohn des Königs. Was für ein Aufstieg. Und hier könnte sich David vielleicht schon Gedanken gemacht haben, so, ja, stimmt eigentlich. Also ich wurde zum König gesalbt. Jetzt komme ich in die Nähe des Königs. Ich darf sogar in die königliche Familie rein heiraten. Und jetzt könnte die Salbung für ihn vielleicht viel mehr Sinn machen oder kann damit was anfangen. Jetzt gehört er zur königlichen Familie, aber es kommt ganz anders. Saul wird neidisch auf David, dann hat er den Plan, ihn zu töten, und ab dann beginnt eigentlich eine Hetzjagd gegen David. David muss alles zurücklassen. Der hat es geheiratet, dann muss er sich von seiner Frau eigentlich verabschieden und flieht. Er verlässt seine Frau, er verlässt seinen besten Freund, den Jonathan. Und sein Leben, wie er es gekannt hat, das war eigentlich vorbei. Das gibt es nicht mehr, das Leben. Und das alles wegen einem einzigen Menschen. Saul ist auch nicht der Typ, der David einfach verscheucht und dann lässt er ihn laufen, sondern Saul ist der Typ, der ihm nachgeht. Und das ist richtig übel. Saul, der jagt David nach. David kann nie sicher sein. David muss immer fliehen. Der muss ständig Angst haben um sein Leben. Ständig die Unsicherheit, werde ich den nächsten Tag erleben? Ist Saul hier irgendwo? Hat er vielleicht seine Leute geschickt? Werde ich den Tag noch, den nächsten Tag erleben? Und dann, das haben wir auch letztes Mal gehört, Sauls Hass gegen David ist so groß, dass er 85 Priester töten lässt. Und es ist einfach nur, weil der Priester Achimelech David was zu essen gegeben hat und ein Schwert. Und was für eine zusätzliche Last für David, der das alles ja auch mitbekommen hat, der sich da vielleicht auch schuldig fühlt, weil durch ihn das Ganze ja auch irgendwo passiert ist. Dann noch die Enttäuschung, das haben wir letztes Mal auch gehört, dass die Leute aus der Stadt Kehila, die er eigentlich von den Philistern befreit hat, dass sie ihn an Saul ausliefern würden. Aber er kann doch mal fliehen. Er kommt davon und geplagt von Angst und Enttäuschung muss er immer auf der Flucht sein. In Kapitel 23, das hat auch letztes Mal Edu gesagt, ist Saul ihm dann so dicht auf den Fersen, dass er ihn eigentlich eingekesselt hat. Und er ist ihm dicht auf den Fersen und in der letzten Minute wird Saul gezwungen, von David abzulassen. Gerade noch so, ja, weil die Philister ins Land eingebrochen sind und Saul geht mit seinen Männern zurück und muss jetzt die Philister schlagen. Aber als es erledigt ist, dann merken wir auch so, dann ist nicht gut, sondern Saul schnappt sie sofort wieder seine Männer und sagt, so, wir gehen wieder David suchen. Du merkst so, hey, der hat so einen Hass auf David, der will ihn einfach aus dem Weg schaffen. Und ich glaube, die Verheißungen Gottes, dass er mal König werden soll, die sind so weit weg wie noch nie. Und du merkst, hey, werde ich überhaupt König werden? Wie soll das gehen? Ich habe Angst um mein Leben. Und Saul, Davids eigener Schwiegervater, macht ihm das Leben zur Hölle. Und wir steigen jetzt ein in Kapitel 24. Das ist eine super bekannte Geschichte. Und ich möchte die ersten 7 Verse lesen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Schlagt die gerne mit auf. Da heißt es, und David zog von dort hinauf und blieb auf den Berghöhen von En-Gedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehrte, da wurde ihm berichtet, siehe, David ist in der Wüste von En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David samt seinen Männern zu suchen, auf den Steinbockfelsen. Und als er zu den Schafhürden am Weg kam, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Weil ich glaube, die meisten von euch, die kennen diese Geschichte, wo David in der Höhle ist und diesen Zipfel abschneidet von Sauls Obergewand. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Stelle liest oder sie hörst. Aber ich denke mir immer wieder, hey, wäre es denn wirklich so falsch gewesen, wenn David Saul hier umgebracht hätte? Ich denke mir, komm schon, David, Mann, das war deine Chance. Der Typ, der dir dein Leben so zur Hölle macht, der ist direkt vor dir. Hey, David, da waren die Möglichkeiten, du hast es nicht gemacht. Aber versuch dir jetzt auch mal in seine Situation hineinzuversetzen. Saul wird David eigentlich auch auf dem Silbertablett serviert. Auf einmal war der einfach vor David. Der hat es nicht mal gewollt. Es war einfach so da. Und David muss ja eigentlich gar nichts machen. Er muss eigentlich nur sein Schwert nehmen und zustechen. Das war's. Das ist alles. Stell dir vor, David steht in der Höhle. Saul vor ihm, wahrscheinlich hat er geschlafen, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und dann steht er da und guckt diesen Mann an und denkt sich, hey, all die Erinnerungen kommen hoch. All der Schmerz, den dieser Mann verursacht hat. All das Leid, das du erfahren hast, wegen dem du gejagt wirst, wegen dem Typen liegst du nächtelang wach. Du kannst nicht schlafen und hast ständig Todesangst. Und dann liegt der liegt da vor dir und es ist nur ein Schlag. Du kannst alles damit beenden. Mit einem Schlag könnte David einfach sein Leben wiederhaben. Der könnte sogar König werden. Und eigentlich ist es zum Greifen nah. Und da ist die Möglichkeit. Und die Männer, die bei ihm sind, die machen das Ganze noch schwieriger in seiner Situation. Die stehen hinter ihm und sagen, hey, komm schon, David, Mann, es ist deine Chance. Gott hat ihn in deine Hände gegeben. Und sie sagen sogar, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Die Situation ist doch eigentlich klar, oder? Komm schon, David, zack, vorbei. Und du hast dein Leben wieder. Und jetzt bringst du zu Ende. Aber David, der macht es nicht. David, der schneidet heimlich diesen Zipfel ab von dem Gewand. Und selbst das belastet sein Gewissen. Und dann sagt er so, ich werde meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Interessante Aussage, oder? Ich glaube, wenn ich bei David wäre, einer seiner Männer, und vielleicht gehörst du auch dazu, ich glaube, wir könnten jetzt eigentlich zu David gehen und ich glaube, wir alle hätten genügend Argumente, oder? Zu sagen, also David, ich glaube, über die Situation müssen wir nochmal reden. Ja? Denk darüber nochmal nach. Vielleicht würdest du auch sagen, David, schau mal, Gott hat den in deine Hand gegeben. Was soll Gott denn noch tun? Also mehr in deine Hand geben, als jetzt kann er ja auch nicht. Das ist ja wie ein Geschenk. Und David, stimmt schon, du sagst, Saul ist der Gesalbte. Aber wenn wir es ganz genau nehmen, David, dann bist du der Gesalbte. Du wurdest zum König gesalbt und Gott hat Saul verworfen. Also eigentlich bist du König. Du sollst König werden. Ich glaube, wir hätten genügend Argumente, um es auch vielleicht ein bisschen klar zu machen, warum das vielleicht doch in Ordnung wäre. Aber wisst ihr, all diese Argumente, die wir bringen könnten und die auch seine Männer vorgebracht haben, die haben dem widersprochen, was David für richtig gehalten hat. Und warum eigentlich? Vor 2 Wochen, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, die wo da waren, da stand Roman hier vorne. Und er hat ein Thema gehalten, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, unter anderem hat er auch von der Frau Torheit und auch von der Frau Weisheit geredet. Aus den Sprüchen. Ja, die zu den Menschen zurufen, die vorbeilaufen. Die Frau Torheit ruft und ladet ein und die Frau Weisheit ruft und ladet ein. Und ich glaube, an David kann man sehen, das ist einer, der wollte unbedingt das Richtige machen. Das war dem total wichtig. Der wollte richtig handeln und für David gab es ein ganz klares Richtig und ein ganz klares Falsch. Da gab es keine Grauzonen. Und David war in einer unglaublich schweren Situation, als er in dieser Höhle war. Sein Feind vor ihm, seine Freunde, die motivieren, Saul zu töten, hinter ihm. Was hat David gebraucht? Weisheit. David hat unheimlich viel Weisheit gebraucht und David hat auch weise gehandelt. Wisst ihr, was das Besondere an der Weisheit ist? Ich finde es so schön. Das ist was absolut Göttliches. Das ist absolut göttlich, weil Weisheit ist von Gott gegeben. Du kannst dir Weisheit nicht erkaufen. Du kannst sie nicht irgendwie erwerben. Du kannst sie nicht erlernen. Und du kannst sie auch nicht vererbt bekommen. Bei Weisheit geht es nicht um Klugheit, um Intelligenz oder so sagst, ich möchte weise werden, damit dass ich einen höheren IQ habe. Das ist nicht Weisheit, wie die Bibel Weisheit definiert. Aber das Schöne ist, über Weisheit sagt Gott selber, wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, dann soll er darum bitten und er selber, Gott, wird dir Weisheit geben. Es ist was absolut Göttliches. Und in meiner Jugendzeit, da habe ich mich auch immer wieder mit diesem Thema beschäftigt, der Weisheit. Weil ich habe gemerkt, wenn mein Leben so weitergeht, wie es aktuell läuft, dann fahre ich voll gegen die Wand. Das war mir klar. Ich habe gemerkt, hey, ich versage da immer wieder und ich brauche unbedingt Weisheit. Sonst ist es früher oder später kaputt, mein Leben. Und habe ich gemerkt, hey, ich möchte Entscheidungen treffen für mein Leben, die richtig sind und die Gott wohlgefällig sind. Und es war mir total wichtig, meine Weichen für mein Leben, auf denen ich unterwegs bin, richtig zu stellen. Und mir war klar, ich schaff's nicht. Ich habe gesagt, hey, das kannst nur Gott. Das kannst nur du, Gott. Ohne Gott kann ich nicht mein Leben richtig führen. Und als ich mich dann mit diesem Thema auch damals, mit diesem Thema Weisheit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass es aber eine Sache gibt, man könnte sagen, die steht über der Weisheit. Oder man könnte auch sagen, sie entspringt aus der Weisheit. Und zwar Gottesfurcht. Im Psalm 111, Vers 10 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Furcht ist der Anfang. Und wenn ich es jetzt ganz kurz und knackig runterbrechen müsste, warum hat David Saul nicht getötet? Ich bin überzeugt aus Gottesfurcht. Und es bringt uns auch zum zweiten Punkt. Weisheit entspringt aus der Gottesfurcht. Schaut mal, David fürchtet Gott. Und er respektiert die Ordnungen Gottes. So wie Gott es gesagt hat, so ist es für ihn richtig. Zu einem fürchtet er Gott mehr als die Meinung seiner Leute. Ich meine, das ist wie so ein Gruppenzwang. Ja? Da sind so voll viele, die sagen, komm schon, mach was. Hier, Gott hat dir in deine Hand gegeben. Total schwer. Und dann stehst du aber davor und sagst dir, ja, was mache ich denn jetzt? Guckt mal, ich habe es ja schon vorgelesen, die Männer, die bei David sind, was sie sagen. Sie sagen, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Wisst ihr, was so interessant an dieser Aussage ist? Das hat Gott nie gesagt. Das haben die selber erfunden. Ich habe mal nachgeschaut und so, ja, wo sagt Gott das? Gar nicht. Das steht nirgendwo in der Bibel. Das haben die selber einfach erfunden. Und die deuten die Situation so. Und es macht auch irgendwo Sinn, oder? Da können wir sagen, hey, das ist ein Geschenk Gottes. Irgendwo macht es ja auch Sinn. Und Gott will ihn in deine Hand geben. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wir hätten das auch ähnlich gesehen, wenn wir dort gewesen wären. Also was Besseres kann ihm ja nicht passieren, oder? Und es ist auch irgendwo menschlich. Da stehen diese Freunde da und sagen so, das ist auch militärisch super klug. Ja, das ist ein Feind und zack, ist vorbei und dann hast du gewonnen. Hey, du kannst deinen Feind so leicht besiegen. Aber interessant ist, David, der nimmt Gottes Salbung ernst. Dem ist es total wichtig. Und auch wenn Saul voll der schwierige Typ war und ihm das Leben so schwer gemacht hat, mit dem, was David tut, beziehungsweise hier nicht tut, sagt er eigentlich, wenn Gott jemanden eingesetzt hat, dann ist es nicht meine Aufgabe, ihn mit Gewalt abzusetzen. David respektiert völlig Gottes Entscheidungen, Gottes Wege. Und für ihn bleibt Saul weiterhin der Gesalbte, bis Gott es ändert. Gott hat ihn eingesetzt, dann muss Gott ihn auch absetzen. Interessant ist, in 2. Samuel 1, vielleicht kennt ihr die Geschichte. Saul und Jonathan sind gestorben in der Schlacht und dann kommt ein junger Mann. Da kommt ein junger Mann zu David und berichtet ihm, dass Saul und Jonathan tot sind. Dass sie im Krieg gestorben sind und dann behauptet dieser junge Mann, dass Saul zu ihm gesagt hat, er soll ihn umbringen. Und dann hat er das gemacht, so erzählt er es von David. Und dieser junge Mann, was erhofft er sich damit? Ihr Ansehen bei David. Der kennt vielleicht die Situation von David und sagt, hey, ich war dort, Saul hat gesagt, ich soll ihn umbringen, habe ich es gemacht. Er erhofft sich vielleicht Ansehen oder so. Irgendwas, der erhofft sich auf jeden Fall was. Und dann möchte ich mal vorlesen, was dann passiert in 2. Samuel 1, 14 bis 16. Und David sprach zu ihm, zu diesem jungen Mann, du hast dich nicht gefürchtet, deine Hand an den Gesalbten des Herrn zu legen, um ihn zu verderben? Und David rief einen seiner jungen Männer und sprach, tritt herzu und erschlage ihn. Und er schlug ihn, dass er starb. Da sprach David zu ihm, dein Blut sei auf deinem Haupt, denn dein Mund hat gegen dich selbst gezeugt und gesprochen, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. Seht ihr, David verabscheut es. Er selber hätte es niemals gemacht. Und dann kommt ein junger Mann dahergelaufen und hat gesagt, er hat es gemacht. Und David bringt ihn einfach um oder lässt ihn umbringen. Für David ist Saul weiterhin der Gesalbte des Herrn. Es bleibt so. Und zu guter Letzt, David überlässt Gott das Gericht. David hat mehr Angst davor, gegen Gott zu sündigen, als davor eine Chance zu verpassen. Für ihn ist es ganz klar. Und für David wäre es schlimmer gewesen, Gott zu missachten, als Saul entkommen zu lassen. Und die Geschichte geht dann weiter, nachdem David diesen Zipfel abgeschnitten hatte. Dann verlässt Saul die Höhle, bricht mit seinen Männern auf, um David zu suchen. Und dann sind sie schon ein Stück weit vorgelaufen. Dann kommt David auch aus der Höhle und gibt sich zu erkennen. Und dann sagt David zu Saul, hey, hier bin ich. Warum jagst du mich? Was habe ich dir getan? Warum hörst du auf das falsche Geschwätz der Menschen? Warum verfolgst du mich? Und dann zeigt er diesen Zipfel und sagt, schau mal, ich hätte die Möglichkeit gehabt, dich zu töten, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe mich nicht an dir versündigt. Und dann sagt er noch in Vers 16, der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir und er sehe danach und führe meine Sache und verschaffe mir Recht von deiner Hand. Er übergibt es völlig an Gott und sagt, hey, das ist eine Sache zwischen Gott und dir. David hätte sich selbst sein Recht verschaffen können. Hätte einfach machen können in der Höhle. Aber er hat es nicht gemacht, weil er sagt, hey, das macht Gott. Das ist seine Sache. Und obwohl Saul jetzt hier am Ende von Kapitel 24 weint und sich bei David entschuldigt, bei ihm Buße tut, sucht er 2 Kapitel später wieder den David auf, um zu töten. In Kapitel 26. Und da beginnt das Ganze genau so, wie es gerade eben war, alles nochmal. Das wiederholt sich eigentlich. Kapitel 26 ereignet sich dieselbe Situation wie in der Höhle nochmals. Saul jagt schon wieder David. Nur jetzt schleicht sich David mit Abisai in das Lager von Saul, während alle schlafen. Und dann geht er da zu Saul, schnappt sich seinen Speer und den Wasserkrug, der neben ihm steht, und will sich dann davon machen. Er nimmt es mit als Zeichen, dass er sagt, hey, schau mal, eigentlich, ich bin wieder an Saul dran, und das nehme ich als Zeichen dafür, dass ich ihn hätte töten können. Und dann wieder eine ähnliche Situation. Da stehen sie dann vor Saul und der Abisai, der mitgekommen ist, der sagt dann Folgendes. Gott hat deinen Feind heute in deine Hand ausgeliefert und nun will ich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen, nur einmal, dass ich es zum zweiten Mal nicht nötig habe. David aber sprach zu Abisai, verdirb ihn nicht, denn wer könnte seine Hand an den Gesalbten des Herrn legen, und unschuldig bleiben. David verschont Saul zum zweiten Mal. Das ist ja noch interessanter, oder? Du hast ihm im ersten Mal vergeben und der hat sich entschuldigt und auf einmal dasselbe nochmal, dann jagt er dich schon wieder. Hättest du nicht jetzt noch mehr Grund gehabt, dem Ganzen doch ein Ende zu machen? Macht er trotzdem nicht. David verschont Saul zum zweiten Mal. Und das hier ist übrigens das letzte Mal, wo sich David und Saul persönlich begegnen. Und am Ende von Kapitel 26, da heißt es, Saul sprach zu David, gesegnet seist du, mein Sohn David, du wirst es gewiss tun und vollenden. Aber David ging seines Weges und Saul kehrte wieder an sein Ort zurück. Und hier trennen sich zwei Männer und sehen sich zum allerletzten Mal. Die haben eine krasse Geschichte hinter sich. Wir haben uns lange damit beschäftigt. Und wisst ihr, was das Schöne an dieser ganzen Situation ist? Auch vor allem an diesen zwei Kapiteln. Egal wie schwer es für David war, diese ganze Zeit der Jagd und des Überlebens, egal wie sehr es ihn belastet hat, am Ende war David gehorsam und hat sich nicht versündigt. Und das war es wert. Und wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Gottes Furcht als Kompass für die richtigen Entscheidungen. Ich glaube, Gottes Furcht ist so ein Thema, bei dem herrscht immer wieder ganz viel Verwirrung und man weiß nicht so genau, was ist jetzt mit Gottes Furcht eigentlich gemeint. Eines vorweg, Gottes Furcht hat nie mit Angst zu tun. Das denkt man oft, man sagt so, Furcht, dann ist es Angst. So, nein, überhaupt nicht. Gottes Furcht hat nie mit Angst vor Gott zu tun. Das heißt nicht, Angst vor einem Gott zu haben, der so launisch ist, heute ist er so und dann morgen so und dann hast du gesündigt und dann musst du Angst haben, ja, komme ich jetzt in die Hölle oder nicht, straft er mich, erlebe ich jetzt sofort irgendwie irgendeine Strafe oder so. So ist Gott nicht. Gottes Kinder brauchen keine Angst vor Gott zu haben. Je nachdem, wie deine Gottesfurcht aussieht, wird es immer Auswirkungen auf dein ganzes Leben haben. Nach der Art, wie du Gott fürchtest, wirst du deine Entscheidungen treffen. Nach dieser Art wirst du versuchen zu handeln, zu leben, weil die Furcht dich weise macht und weil sie der Anfang der Weisheit ist. Und als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, sind mir so drei Arten der Gottesfurcht eingefallen. Also es sind mir mehrere eingefallen, aber so drei, die ich kurz herausheben möchte. Drei Arten der Gottesfurcht. Die erste Art der Furcht ist, du hast keine Gottesfurcht. Wenn Gott dich nicht interessiert, dann fürchtest du ihn auch nicht. Und dann ist dir wahrscheinlich eh alles egal, was in seinem Wort ist. Dann sind diese Worte, die du heute hörst oder am Sonntag, dann sind sie dir eh völlig egal. Dann spielen sie in deinem Leben eh gar keine Rolle. Die zweite Art der Gottesfurcht, das ist eine sehr gängige. Ich habe sie mal genannt, die anerzogene Gottesfurcht oder vielleicht auch Respekt vor Gott, könnte man sie auch nennen. Mit anerzogener Gottesfurcht meine ich glaube, das kennen wir alle oder das kennen auch viele, die nicht in der Gemeinde sind, dass man in seiner Kindheit von seinen Eltern oder von den Großeltern schon gehört hat, hör zu, da gibt es einen Gott im Himmel und der ist groß und der ist mächtig. Und über den lacht man halt nicht. Vielleicht kennt ihr das. Da war immer so eine gewisse Furcht da. Diese Art der Gottesfurcht oder auch des Gottrespektierens, das siehst du zum Beispiel, wenn du in eine alte evangelische oder katholische Kirche gehst. Kennst du das, wenn du dann so reingehst in eine Kirche, an diese alten, gemauerten der Kirchen, da kommst du rein, erstmal so Ruhe. Und dann denkst du dir so, boah. Und alle sind voll anständig da drin. Du hast den Eindruck, du darfst da drin nur flüstern. Alles so ruhig, so wie wenn Gott hier selber wohnen würde und man geht mit so einer Ehrfurcht rein. Wir waren immer wieder auch mit Yassi, als wir im Urlaub waren, gehen wir immer wieder mal auch in so besonderen Kirchen. Und teilweise bist du in die Kirchen nur reingekommen, wenn du eine angemessene Kleidung hattest. Das war so, hey, mit Adiletten brauchst du davon nicht versuchen reinzukommen. Und wenn deine Shorts zu kurz sind, dann auch nicht. Das war so, nur mit einer angemessenen, ehrfürchtigen Kleidung darfst du doch rein. Und ich glaube, mit sowas verbindet man oft Gottesfurcht, oder? Da ist so eine gewisse Furcht, wenn man so Kirchen geht oder so, ja. Aber das ist keine Furcht, über die die Bibel spricht. Und ehrlich gesagt wird diese Art der Furcht auch keinerlei Einfluss auf dein Leben haben, gar nichts. Vielleicht nur, dass du irgendwann mal ein Kreuz als Kette hast oder so. Das beeinflusst vielleicht dein Leben noch so, aber ansonsten hat es überhaupt keinen Einfluss darauf. Und dann gibt es die dritte Art der Furcht, die alles verändert. Das ist die wahre Gottesfurcht mit Folgen. Und ich habe mal versucht, Gottesfurcht in einem Satz zusammenzufassen, und das ist gar nicht so einfach. Man kann da mit Kommas arbeiten. Und dann habe ich mir Folgendes aufgeschrieben. Gottesfurcht ist die ehrfürchtige Haltung eines Kindes Gottes, das Gottes Heiligkeit, Macht und Autorität anerkennt, seiner Liebe und Gnade vertraut und deshalb Sünde meidet und Gottes Willen bereitwillig tut. Das ist Gottesfurcht. Wahrscheinlich da ist nicht alles drin, aber ich habe mal so ein paar Sachen reingenommen. Aber so, das ist, so können wir Gottesfurcht beschreiben. In deinem Leben geht es wahrscheinlich nicht so drunter und drüber wie in Davids Leben. Ich glaube nicht, dass du so auf der Flucht bist und so ein krasses Leben führst wie David. Aber auch du stehst immer wieder vor Entscheidungen, vor wichtigen Entscheidungen. Du stehst immer wieder vor super interessanten Gelegenheiten, die sich auf einmal ergeben, vor verschiedenen Möglichkeiten, auf die du gewartet hast. Was du dann brauchst, ist Weisheit. Was du brauchst, ist dann Klarheit. Und die Art deiner Gottesfurcht bestimmt, welchen Weg du einschlägst. Schau mal, es kann ein Hobby sein, für das du dich voll interessierst und denkst, hey, das würde ich voll gerne machen. Aber es hat zur Folge, dass du nicht mehr in so einem gesunden Gemeindeleben teilnehmen kannst. Es kann ein Job sein, der sich auf einmal auftut. Auf einmal ist er da. Aber du weißt genau, ich muss dem alles unterordnen. Auch den Diensten der Gemeinde. Es kann ein Studium sein, für das du wegziehen musst, das sich auch aus deinem Glaubensumfeld herausreißt. Und vielleicht hast du auch Freunde, die dich bei deinem Vorhaben und bei deinen Ideen voll unterstützen, so wie Davids Männer, die ihn noch motiviert haben. Die finden cool, was du tust, was du vorhast, und die unterstützen dich. Aber weißt du, nicht jede günstige Gelegenheit und Möglichkeit ist Gottes Wille. Und ich möchte diese Dinge jetzt überhaupt gar nicht werten. Ich will nicht sagen, hey, das ist richtig, das ist falsch. Ich denke, wenn du einen geistlichen Schaden davon bekommst, dann solltest du die Finger davon lassen. Aber ich kenne deine Umstände nicht. Ich weiß nicht, warum du deine Entscheidungen triffst, wie du sie triffst. Ich kenne deine Motivation nicht. Und ich würde es tatsächlich so einordnen, wie Roman es vor 2 Wochen hier gesagt hat. Ich würde es einordnen unter geistlicher Reife. Wie er auch gesagt hat, hey, es gibt keinen Katalog, wo du sagst, das darfst du, das darf ich nicht, das darfst du nicht. Geistliche Reife. Ein geistlich reifer Mensch, der Gott fürchtet, der kann weise Entscheidungen für sein Leben treffen. Der kann weise Entscheidungen treffen. Und genau das wünsche ich mir für euch. Das ist wirklich mein Wunsch, das ist mein Wunsch für jeden Einzelnen hier, dass die Gottesfurcht euch weise macht. Dass sie euch weise macht und ihr im Gehorsam gegenüber Gott Entscheidungen trefft, die Gott wohlgefällig sind. Das wünsche ich euch. Amen.